Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf und dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. In vielen Gemeinden ist es ja üblich, meistens am Ende so ein Segenswort zu sprechen. Dies kann unterschiedlich aussehen, indem man einfach einen Satz hinterherbringt, zum Beispiel den Endsatz aus der Offenbarung, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen, bis hin zu einem kompletten Gebet, einem irischen Segensspruch. Kennt da vielleicht, gibt so richtig viel, einige Karten. Du kannst auch in jeder gut sortierten christlichen Buchhandlung kriegst du eigentlich auch so einen Kartensatz, da stehen dann so Segenssprüche drauf. Ist auch, wenn du mal irgendwie einen Fundus brauchst, um hier für Geburtstagskinder eine Segens- oder Grußkarte, da gibt es dann sowas. Also es gibt da einiges an Segenssprüchen, was man da finden kann. Und nun gibt es ja auch einige Segensworte natürlich in der Bibel. Wir haben gerade von Matthias den Psalm 122, ein sehr, sehr schönes Wort, ein Segenswort über Jerusalem gehört. Das ist nur ein Beispiel. Aber da gibt es ein Segenswort, der sticht ganz besonders hervor. Es ist nach meiner Ansicht nicht nur der schönste Segen der Bibel, sondern mit Abstand der schönste Segensspruch der Welt. Weil er alles enthält, was man nicht nur in der neuen Woche braucht, sondern im gesamten Leben. Ich spreche vom aaronitischen Segen. Und deswegen habe ich das Thema auch so überschrieben, ein Segenswort fürs ganze Leben. Ein Segenswort fürs ganze Leben. Den kennt ihr. Ihr habt ihn alle gehört, vielleicht auch schon sehr häufig, aber ich möchte heute mal ein bisschen tiefer gehen, mir diesen Segen wirklich genau angucken. Und ich lese ihn zum Anfang mal. In 4. Mose 6, 22 bis 27, da finden wir ihn. 4. Mose 6, 22 bis 27. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Da heißt es: Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Bevor wir uns dann machen, dieses Wort auszulegen, möchte ich mit euch darüber nachdenken, was das Wort Segen eigentlich bedeutet oder was ist das mit dem Segen überhaupt? Nun, wenn du mich fragen würdest, wie ich in einem Satz zusammengefasst das Wort Segen auf Anhieb definieren würde, so würde ich antworten: Du wünschst einem anderen Menschen, dass Gott ihm etwas Gutes tut. Mein Andachtsbuch Termine mit Gott drückte dies einmal so aus: Wenn wir Menschen den Segen Gottes zusprechen, stellen wir sie in die Gegenwart Gottes und befehlen sie seiner Liebe, Fürsorge und Begleitung an. Und ich habe da natürlich nochmal fachmännischen Rat auch angefordert. Und zwar, vielleicht habt ihr das, das ist so ein Standardwerk in christlichen Häusern. Das Bibellexikon von Fritz Rienecker gibt es seit vielen Jahrzehnten. Der schreibt dazu Folgendes. Der definiert den Segen so: Unter Segen versteht die Heilige Schrift die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, sei es durch Gott selbst oder durch in der Macht Gottes handelnde Menschen. Die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über, erscheint fast wie selbstständig wirkend und wird durch Ausspruch oder Handauflegung vermittelt. Also Gott kann direkt segnen oder er benutzt Menschen für dich zum Segen zu werden. Achso, ganz nebenbei, das Thema Handauflegung hat auch noch eine ganz wunderbare Bedeutung. Matthias, du hast gerade von der Hochzeit erzählt, von Pio und Viktor, habe ich richtig verstanden. Hast du die gehalten oder...
Ja.
Okay, also du hast die beiden getraut, war ja so, ne? So, hast du den beiden auch die Hand aufgelegt?
Für sie gebeten, nee, haben wir.
Okay, aber jedenfalls kann trotzdem Ehepaar als Beispiel nehmen. Ihr seid ja auch ein Missionswerk, so, und manche Gemeinden senden ja auch Ehepaare aus. So, und oft ist es so, da findet ein Aussendungsgottesdienst statt und dann wird für die beiden gebetet und dann wird ihnen die Hand aufgelegt. Und die Bedeutung der Handauflegung bedeutet Folgendes: Ich mache mich mit demjenigen und seiner Sache eins. da ist eine Gemeinde, die verpflichtet sich dann für dieses Paar zu beten oder sie auch finanziell zu unterstützen, was auch immer. Hand auflegen, nur kurz mal dieses Detail noch, weil es oft vergessen wird. Wenn ihr 3. Mose lest, da sind viele Opfergesetze drin. Bevor das Tier geschlachtet wurde, sollte der Schuldige, der kam, seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legen. Dadurch ist die Schuld quasi auf das Tier gelegt worden, hat sich der Schuldige mit dem Tier, Opfertier, eins gemacht. Also das ist die Bedeutung der Handauflegung. Das nun mal nebenbei. Fritz Rienecker schreibt weiter, der einmal verliehene Segen kann sich auch auf Nachkommen, auf den Besitz und die Umwelt des Gesegneten erstrecken und trifft einen, selbst wenn er schlichen wurde. Absoluter Klassiker Jakob und Esau. Ja? 1. Mose 27, könnt ihr die Geschichte mal in Ruhe nachlesen. Jakob segnete seine Enkel und Söhne und Mose, die Stämme Israels. Im Grunde ist es aber immer Gott selbst, der segnet. Wird Segen meist den Menschen zugewandt, so segnet Gott doch auch am 7. Tag die Tiere, das Brot und das Wasser. Was dem Menschen im Segen zufließt, ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe. Das dürfen wir nicht vergessen. Und gerade der letzte Satz ist sehr wichtig. Nämlich für das Verständnis unseres ersten Punktes heute Morgen. Mir war einfach nochmal wichtig, diese Punkte nochmal anzubringen, dass wir alle auf demselben Stand sind und dem Thema auch folgen können. Bringt ja nichts, wenn ich euch hier vorne was vom Segen erzähle und ihr alle versteht eigentlich nur Bahnhof, weil euch der Begriff Segen, ja, den hat man oft gehört, aber was bedeutet der eigentlich? Deswegen dieser kleine Exkurs. Mein erster Punkt, wie ein Licht in dunkler Nacht. Das ist der erste Punkt, wie ein Licht in dunkler Nacht. Liebe Brüder, liebe Schwestern, um den aaronitischen Segen richtig zu verstehen, müssen wir uns erst einmal vergegenwärtigen, wo wir überhaupt leben. Also, ja, gut, auf der Erde und jetzt Frank und ich wohnen in Belzig und ihr in Golzen oder Umgebung. Aber das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Was ist die Erde für ein Ort? Wir müssen ein paar Fakten oder Hintergrundinfos zusammensammeln. Die Erde ist Gottes Schöpfung. In der Bibel können wir nachlesen, dass Gott seine Schöpfung ansah und es für sehr gut befand. Das Problem war, dass Luzifer, Gottes abtrünnig gewordener Engelfürst, die Menschen, Gottes Krone der Schöpfung, verführte, sodass der Mensch sich letztlich gegen seinen Schöpfer wandte. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Trennung von Gott, Sünde, Vergänglichkeit, Krankheit, Tod, die Herrschaft des Satans, absolute Dunkelheit und Grausamkeit kam über diese Welt. Ich muss nicht weiter ins Detail gehen, kennt ihr alle selber. Guck, was gerade in der Welt passiert, dann brauche ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Wozu der Mensch fähig ist, brauche ich euch nicht zu erzählen. Zahlreiche Kriege, Massaker und Morde sprechen da eine eindeutige Sprache. Satan wird uns in der Bibel als Fürst dieser Welt vorgestellt. Und man hat bald den Eindruck, bitte jetzt genau zuhören, man hat den Eindruck, als habe Gott sich zurückgezogen. Doch dies ist nicht der Fall. Jeder von uns weiß, wie schwer und mühsam und echt manchmal sauer das Leben sein kann. Dorn und Disteln, das hat der lebendige Gott ja auch in 1. Mose 3 verheißen. Und manchmal gibt es im Alltag auch Dinge, wo man kurz davor ist zu verzweifeln. Ich denke, das kennen wir alle. Doch jetzt kommt unser treuer Herr ins Spiel. Könnt ihr euch noch an die Definition von Segen von Rienecker erinnern? Von vorhin? Er schreibt, was dem Menschen im Segen zufließt, ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe. Und vielleicht versteht ihr auch langsam, warum ich diesen Punkt genannt habe, wie ein Licht in dunkler Nacht. Obwohl die Welt so finster, so dunkel ist, lässt Gott es sich nicht nehmen, uns dennoch segnen zu wollen. Und gerade die, die ihm treu dienen und nachfolgen. Im Grunde ist es so, dass Gott so viel Segen verteilt, dass genug davon da ist, um anderen Menschen auch noch etwas davon abzugeben. Gottes Wunsch ist es, regelrecht zu segnen. Er sagt zu Abraham diesen wunderbaren Satz in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann haben wir das gerade im 4. Mose 6 nachgelesen, und zwar in den Versen 22, 23 und 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Unser Herr ist so voller Treue und Liebe, dass er, obwohl diese Welt so dunkel ist, den Wunsch hat, Segen zu verteilen. Zeichen seiner Liebe an seine Geschöpfe. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, rahmen den Segen quasi ein. So ein Bilderrahmen. Ja? Und sehr aufschlussreich dabei ist nämlich der letzte Vers 27, wo steht, worum es darum geht. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Richtiger Segen kann immer nur im Namen des Herrn Jesus oder Gottes des Vaters geschehen. Alles andere ist kein richtiger Segen. Gut, wobei, ich muss kurz... Im Wortschatz der deutschen Sprache hat sich etwas eingebürgert, das muss man vielleicht abgrenzen. Wenn du als Mann eine, also früher war es so, wenn du früher eine Frau, also als Mann eine Frau heiraten wolltest, dann bist du zum Vater hingegangen und hast um seinen Segen gebeten, ob du seine Tochter heiraten darfst. Da formuliert man dieses Wort auch oder diesen Satz. Ist heute alles irgendwo verloren gegangen, aber das will ich nur kurz als Ergänzung mit dazu sagen, wenn wir über den Segen sprechen. Denn unser Herr ist es ja, der letztendlich Segen schenkt und spendet. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, wenn ihr euch den aaronitischen Segen anschaut, was fällt euch da auf? Ich lese mal hier 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Segen ist in drei Text- bzw. Versteile aufgegliedert. Interessant, dass jeder Satz mit der Herr beginnt. Das macht schon mal deutlich, wer hier die Hauptperson ist. Der Herr kommt als erstes, er ist die handelnde Hauptperson. Von ihm hängt alles ab, denn man erbittet von ihm ja den Segen für einen Menschen. Und als zweites und immer am Ende des Satzes steht das dich oder dir. Dort kommt dann der Mensch zum Vorschein. Aber es zeigt deutlich, wem hier die Ehre gebührt. Es ist nicht schwer zu erraten, nämlich dem, der als erstes genannt wird. Und das ist es. Der Herr nennt sich selbst am Anfang, da er der Segensspender ist. Und da ist es auch ganz logisch, dass wir, wenn wir Menschen segnen, ihnen den einzig wahren Namen auflegen. Den Namen unseres Herrn. Und jetzt heißt es hier in Vers 24, der Herr segne dich und behüte dich. Wie gesagt, ein Segen ist immer ein Wunsch für einen anderen Menschen, was Gott ihm Positives tun soll. Generell wird in Vers 24 der Wunsch geäußert, dass Gott ihn segnet, ihm Gutes tun soll. Segen ist also immer etwas durchweg Positives, hat Gutes mit uns im Sinn. Wisst ihr, Segen kann aber auch bedeuten, wenn Gott uns etwas nimmt, was nicht gut für uns ist. Vielleicht meckern wir es drum, aber im Endeffekt war es das Beste für uns, denn das möchte der Herr doch. Wie sagte mein Namensvetter Sören Kierkegaard, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und ich dachte während der Vorbereitung so allein, wie viele wunderbare Verheißungen wir in dem Psalm haben. Denken wir nur einmal, auch bekanntes Wort, Psalm 34, 9. Psalm 34, Vers 9. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und da sehen wir, obwohl wir Gottes Weisung im Paradies mit Füßen getreten haben, will er uns doch segnen. Liebt er seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Und wenn er straft, dann immer nur, um seine Menschen wieder zurechtzubringen und ihnen zu zeigen, dass dort ihr Schöpfer ist, der auf sie wartet. Wir könnten mit ermutigen Versen weitermachen, ein Psalmwort nach dem anderen auflisten, aber das würde, denke ich, den Rahmen sprengen. Das ist, denke ich, klar. Wohl dem, der auf ihn trauet, heißt es im Psalm, der darf sich des Segens seines Gottes ganz klar gewiss sein. Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass der aaronitische Segen besonders ein Segen für das praktische Alltagsleben ist. Hier heißt es nämlich, der segne dich und behüte dich. Ich will mit euch mal kurz über das Wort behüten nachdenken. Ich kann mich erinnern, wenn früher meine Eltern irgendwie, weiß ich, mein Vater war Pastor, zu einer Konferenz gefahren sind oder so. Ich war dann allein zu Hause, Das haben sie mit mir nicht gemacht, als ich 4 war. Da haben sie mich irgendwie mitgenommen oder anderweitig gesorgt oder so. Aber halt schon ein gewisses Alter hat, um aufs Haus aufzupassen, sagte Mutti immer zu mir, so, du bist jetzt derjenige, du musst jetzt das Haus hüten. So, was steckt da für ein Wort drin? Hüten, behüten. Ja? Also, du bist derjenige, der aufs Haus aufpasst. Oder weiß nicht, vielleicht, wenn ihr mit der gesamten Familie in Urlaub fahrt, vielleicht habt ihr irgendwie Freunde, die aufs Haus aufpassen, sagt dann auch hier, hütet jetzt gut das Haus, dass nicht irgendwie Einbrecher oder sonst wer kommt. Ich musste auch so an einen Schäfer, also an einen Hirten und an seine Herde denken. Der ist ja da nicht alleine. Der hat da noch so einen vierbeinigen Freund. Sozusagen den Schäferhund. Aber der hat auch einen anderen Namen. Den nennt man nämlich auch Hütehund. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen oder gehört habe, dass der Schäfer sogar eine Zeit lang den Fifi alleine lassen kann mit der Herde. Also dass die Schafe, Hauptsache brauchen jemanden, den Zweibeiner oder den Vierbeiner. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, okay, als Schäfer lehne ich mich dann zurück, der Hund macht alles alleine. So ist es auch nicht, aber Hütehund, das ist... Aber ihr merkt, wie interessant diese Begriffe sind, die wir benutzen im Alltag. Und eigentlich sind sie sehr tiefgehend. Und es ist mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Behüten, hüten, behütet. Man ist nicht allein, man ist bewahrt. Man sagt auch, ich durfte wohlbehütet aufwachsen. Und wir Menschen, was ist mit uns? Wer passt auf uns auf? Wir machen uns oft Sorgen, haben Angst davor, was kommen mag. Vor Einsamkeit, dass wir alleine da stehen, wir fürchten uns vor Gefahr, dass uns bösartige Menschen was antun wollen. Ich kenne diese Ängste gut. Jetzt Golzen ist jetzt vielleicht nicht das passende Beispiel, aber geh als Frau abends in Berlin mal alleine auf der Straße. Machst du das noch? Wie oft kommen wir in Situationen im Straßenverkehr abends auf dem Weg nach Hause, auf Arbeit, wo du dankbar für die Bewahrung unseres Herrn bist? Liebe Geschwister, da dürfen wir uns so eindeutig drauf verlassen, unser Herr, dass er auf uns aufpasst und unser Hüter ist. Im Psalm 121 heißt es dazu, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Mir fällt gerade auf, du hast ja 122 vorgelesen, 121 ist genau der da vorkommt. Also wenn ihr einen Psalm sucht über das Thema Behüten, ist 121 wirklich ein reicher Fundus. Fällt mir vielleicht ein. Ist vielleicht auch nochmal ein Predigtthema wert, aber muss ich mal gucken. Ich bin besonders fasziniert von Gottes Hofstaat. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie die Erlösten, sondern seine Engel. Und jetzt keine Sorge, oft kommt dann die Ehre, wenn du ein bisschen fasziniert davon sprichst, oh, du betest die aber nicht an. Nein, tue ich nicht. Ich bete allein den Herrn Jesus Christus an. Aber jetzt überlegt mal Folgendes. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Es gibt zig solcher Geschichten, die einfach zeigen, wie Gott auch seine Engel gebraucht, um uns zu behüten. Es gibt da so ein Buch, das heißt Engeldienste. Das kriegt ihr im Antiquariat für einen schmalen Taler. Wenn euch solche Geschichten und Zeugnisse interessieren, da stehen einige drin. Und da habe ich mal so einen kleinen Auszug rausgenommen. Zu den mancherlei Berichten über Engeldienste sei erinnert eine weitere wohl verbürgte Begebenheit. Vielleicht sind sie einigen Lesern schon bekannt. Im vorigen Jahrhundert wirkte in Elberfeld ein gesegneter Gottesmann namens Hörnemann, ich glaube Johann hieß er, halt mal gegoogelt. Eines Abends spät kommt er von einer Bibelstunde in Sonnenborn zurück. Damals war die Gegend zwischen Sonnenborn und Elberfeld noch einsam und unbebaut. In einem Busch versteckt wartete ein Feind des Evangeliums auf Hörnemann mit der Absicht, ihn umzubringen. Aber er konnte die böse Tat nicht ausführen, weil Hörnemann nicht allein war, sondern einen Begleiter hatte. Später hat der Mann seine Absicht bekannt und Vergebung gesucht. Hörnemann erinnert sich jenes Abends gut, aber er wusste nichts von seinem Begleiter. Ich war ganz allein, sagte er. Es gibt einige solcher Beispielgeschichten. Die bewegen mich sehr. Man könnte da einen Nachmittag füllen mit. Vielleicht habt ihr selber auch schon Sachen erlebt, wo ihr sagt, also so richtig erklären kann ich es mir nicht. Ich denke, da könnte jeder was dazu beitragen. Ich musste an Psalm 91 denken, an die Verse 11 bis 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßtest. Ja. Denn er hat seinen Engeln befohlen. Gibt ja auch dieses wunderbare Lied von Helle Heitzmann, das liebe ich auch sehr. Denn er hat seinen Engeln befohlen. Wunderbares Lied. Aber so sieht Gottes Bewahrung aus. Genau so. Er schickt, ihr müsst euch mal vorstellen, wie wir kleinen Menschen. Dieser große Gott schickt seine Diener, seine Engel. Und guckt mal in der Bibel nach. Wenn ein Mensch, das waren nicht diese kleinen dicken Babys, die du oft so auf diesen Gemälden hast. Gut, die Menschen hatten irgendeine Vorstellung. Da ist immer Furcht und Respekt. Studier mal das Thema Engel in der Bibel. Wo Engel und Menschen eine Begegnung hatten, das ist immer von Furcht und größtem Respekt getragen. Ja, also nie so salopp. Und diese Diener, die schickt der lebendige Gott zu unserer Bewahrung. Ich denke, das ist auch ein weiterer Grund, dass wir ihn wirklich anbeten können und anbeten sollen. Liebe Geschwister, ich bin so ein Mensch, der sich so viel Sorgen macht, auch davor, dass Menschen mir was Böses wollen, dass ich irgendwie zu Schaden komme. Und die Sorge ist nicht unbegründet. Es gibt ja ein Wort, das steht mittlerweile auf dem Index, das Wort heißt Stadtbild. Ich will es ja trotzdem mal gebrauchen. Das Stadtbild hat sich in diesem Land in den letzten 10, 15 Jahren stark verändert. Und hier sind leider auch viele Menschen ins Land gekommen, die ja, sich nicht ganz so ans Gastgeberland angepasst haben. Formulieren wir es mal so. Ja, Kriminalitätsrate ist gestiegen. Ich habe vorhin gesagt, geh mal als Frau abends allein. Gut, mittlerweile auch als Mann musst du aufpassen, allein auf die Straße. Deutschland ist längst nicht mehr das sichere Land, das es mal war. Doch lassen wir uns vielleicht jetzt mal, nehmen wir das mal als Beispiel. Jetzt ist die Situation ja, wie sie ist. Wir können es ja jetzt auch nicht ändern. Aber vielleicht ist das der Moment für mich und für dich, uns wieder näher auf unseren Herrn zu werfen und auf seinen Schutz, seine Bewahrung und sein Behüten zu verlassen und dass er für uns sorgen wird. Paul Gerhardt drückte es in seinem bekanntesten Lied, ich muss euch jetzt nicht sagen, dass es Befiehl du deine Wege ist, das wisst ihr, drückte er es so aus. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und er stellt sogar seine Engel ab, um uns zu behüten und zu bewahren. Das zeigt doch, wie sehr gesegnet wir sind und dies alles steckt im aaronitischen Segen drin. Und dann habe ich vorhin Psalm 34 zitiert. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und nur ein Vers vorher gibt es die Zusage, die perfekt zum Thema Behüten passt. Psalm 34, 8. Der Engel des Herrn lagert sich um dir, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Also Zusammenfassung vom ersten Punkt. Es ist eine sündige und dunkle Welt. Segen ist wie ein helles Licht, das reinstrahlt. Gut, Satan hat hier das Sagen und Gott hat uns aus dem Paradies vertrieben. Das ist alles richtig. Aber, und da wieder den letzten Satz von Rienecke im Hinterkopf behalten, er lässt es sich nicht nehmen, uns dennoch zu segnen, selbst auf dieser gefallenen Welt. Also Gott schickt uns immer wieder so viele Zeichen seiner Liebe, das dürfen wir nicht vergessen. Und auch wenn es so böse ist, schenkt Gott doch seine Engelwacht. Mein zweiter Punkt, Worte der Gnade. Worte der Gnade ist das zweite. In Vers 25 heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Natürlich macht man sich auch erstmal Gedanken darüber, was es bedeutet, ist eigentlich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Bevor ich darauf eingehe, kurz eine Sache am Rande. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich habe hier die Luther-Übersetzung verwendet. Das ist auch meine Lieblingsbibelübersetzung und die bringt diesen diesen aaronitischen Segen nochmal auch ganz anders rüber. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen. Ich liebe diese lyrische Schönheit von diesem Segenswort. Das ist auch einer der Gründe. Erstmal ist er inhaltlich unheimlich tiefgehend. Und zweitens, er ist so schön formuliert. Ja, also es ist wunderbar, wie Gott sich hier ausdrückt. Und meiner Meinung nach kriegt das auch nur die Bibel hin. Du merkst, es ist Gottes Wort, es ist was Besonderes. Also, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Meine ersten Gedanken waren diese. Wenn jemandes Angesicht strahlt oder leuchtet, dann freut er sich über etwas, sodass es nichts Schöneres gibt, als wenn sich der Herr bei uns freut. In Psalm 31,17 heißt es, Psalm 31,17, lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte. Das heißt nichts anderes als, Herr, bitte sieh mich freundlich an. Oder noch besser, sieh und nimm mich mit Wohlwollen an. Der Herr sei dir gnädig und freundlich gesonnen. Liebe Geschwister, wenn wir ehrlich sind, was sind wir kleinen Menschen im Vergleich zum Schöpfer, zum allmächtigen Gott? Die Bibel nennt uns auch Staub. Na, stimmt ja auch, ja. Gott hat uns aus dem Erdboden erschaffen, ja. Ist auch, passt ja auch, ja. Aber wisst ihr, Gott braucht uns doch eigentlich gar nicht. Der hat uns doch eigentlich gar nicht nötig. Wir sind im Vergleich zu ihm, sind wir nix, ja. Aber wir nehmen das häufig alles so selbstverständlich hin, dass unser Herr so gnädig und freundlich mit uns ist. Der John MacArthur ist ja letztes Jahr auch heimgegangen, der schrieb mal, der Segen des Herrn wurde beschrieben als sein Angesicht, das heißt seine Gegenwart, das auf sein Volk leuchtet und mit dem er auf sein Volk blickt. Gott schien also im Sinne von Hellschein wohlwollend auf Israel und sah es zum Guten an. Apropos Thema Gnade. Der komplette Vers heißt ja, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und dass Gott uns wohlwollend ansieht, obwohl wir sündige Menschen sind, die uns von ihrem Schöpfer losgerissen haben, ist reine Gnade. Er merkt, wie wichtig die Zusammenhänge sind in diesem Vers. Wir müssen ihn komplett betrachten. Ich sagte es vorhin kurz, wie wir Menschen doch so alles selbstverständlich nehmen. Und das Schlimmste daran ist ja Folgendes. Viele Menschen fühlen sich ja selber wie die Schöpfer des Universums. Und leider führen sie sich auch so auf. Ja? Und es ist Gnade, wenn uns Gottes Geist diese Dinge klar macht und wir umkehren dürfen. Liebe Geschwister, Buße tun zu dürfen, also umzukehren, ist nicht nur ein Vorrecht, es ist reine Gnade. Und wenn wir zu ihr hingeführt werden, auch. Ich musste an ein paar Bibelworte denken, die uns als Menschen die Grenzen noch ganz klar aufzeigen. Wenn wir immer großartige Pläne machen und davon prahlen, was wir uns so alles vorgenommen haben, dann ruft uns Gottes Wort den Jakobusbrief in Erinnerung, und zwar das Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Ich lese euch kurz vor. Jakobus 4, 13 bis 16. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, die eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Der entscheidende Satz steht hier in Vers 15. Wenn der Herr will, manche Christen fügen noch hinzu, wenn der Herr will und wir leben. Also, na doch, ja, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Viele haben das ein bisschen komprimierter dann, wenn der Herr will und wir leben. Ja, aber ist nicht verkehrt, es stimmt. Liebe Leute, ganz ehrlich, wir haben das nicht gebucht, dass wir alle 98 Jahre alt werden oder 100. Das werden einige, ja, auch durch Gottes Gnade, aber es ist nicht selbstverständlich. Wer weiß, ob wir morgen noch leben. Mach mal Folgendes. Geh mal über den Friedhof, kannst auch ein bisschen Kopfrechnen üben und rechne mal, ich hätte fast gesagt Startdatum, rechne mal Geburtsdatum und Sterbedatum zusammen. Und dann wirst du dich wundern, wie viele Leute doch da sind, die eben noch nicht mal das biblische Alter von Psalm 90, 70 oder wenn es hochkommt, 80 Jahre erreicht haben. Und mancher Grabstein erzählt dir da, allein durch diese Daten erzählt er dir eine bittere Geschichte. Also alles, wo wir so denken, es ist selbstverständlich, ist reinste Gnade. Ist für unser menschliches Ego gar nicht toll. Ey, und glaubt mir, mich beschenken zu lassen, mich von Gottes Segen beschenken zu lassen, ist für mich auch nicht so einfach. Bin auch so ein Macher. Will lieber selber machen, eigene Kraft. Aber da muss mir Gott immer wieder klar machen, Sören, es liegt alles an meiner Gnade. Was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Nichts, das basteln wir immer ein bisschen hin. Also ein paar Prozent kriege ich auch noch hin. Null, nada. Gottes gutes Recht wäre es gewesen, uns nach dem Sündenfall zu vernichten. Er hatte so manche brenzlige Szene mit seinem Volk Israel. Mose konnte die größte Katastrophe abwenden, als Gott das Volk ausrotten und mit Mose neu anfangen wollte. Da trat Mose für das Volk in den Riss. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich dachte so, wir schmeißen mit Steinen auf Israel, aber wie sieht's denn mit uns aus? Wir haben doch auch jemanden, der für uns in den Riss getreten ist, oder? Der extra gekommen ist, die Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Die Rede ist natürlich von Jesus, von dem erzähle ich gleich im letzten Punkt noch ein bisschen mehr. Jeremia, der Prophet, wusste, wie gnädig Gott ist und deswegen hat er uns folgende Worte aus seinen Klageliedern hinterlassen. Die bekanntesten beiden Verse aus den Klageliedern, Klagelieder 3, 22 bis 23. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Den siehst du oft so auf christlichen Karten oder auch so oft hängen bei christlichen Familien so Poster, auch mit so Bibelfersen. Und das ist ein ganz beliebtes Wort und ist ja auch ein wunderbarer Vers, wirklich. In einer Strophe von Großer Gott, wir loben dich, kennt ihr alle, heißt es in einer Strophe, sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe. Das ist Strophe 9. Leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Und dann habe ich noch einen dritten und letzten Punkt. Worte des Friedens. 26. Da heißt es, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wenn das Angesicht des Herrn über uns ist, dann bedeutet es doch, er sieht uns an, er wendet sich zu uns. Gibt es etwas Schöneres, als dieses zu wissen? Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Mein Schöpfer hat Interesse an mir. Nicht nur das, er sieht alles, was ich tue, natürlich auch das Schlechte und das Sündige. Dazu komme ich gleich noch. Versteht ihr, was hier drin steckt? Gott wendet sich mit seinem Angesicht zu uns Menschen. Das heißt, er möchte uns persönlich begegnen. Einen größeren Segen gibt es nicht. Vor allen Dingen, wenn uns klar wird, dass wir es waren, die den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Paradies, ne? Im Psalm 69, 17 bis 18 fleht David Gott darum, sein Angesicht nicht wegzudrehen. Psalm 69, 17, 18. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Und wenn wir ihn so schreien hören zu Gott in diesen Versen, dann wird uns vielleicht so halbwegs nochmal klar, was es für ein großes Vorrecht und eine große Gnade ist, wenn Gott uns ansieht und sich nicht wegdreht. Das hat er in einem Moment der Weltgeschichte bei jemand anderem getan, nämlich bei seinem Sohn. Im Grunde ist dieser Satz, wo es heißt, dass der Herr sein Angesicht über uns erheben soll, eine Zusammenfassung von gerade Besprochenem mit dem Segen, mit der Bewahrung und damit, dass er sich zu uns wendet. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Worum geht es? Naja, haben wir ja gerade gelesen, um Frieden. Doch die Frage ist jetzt, um welchen Frieden geht es jetzt nun ganz genau? Um Gottes Frieden. Wisst ihr, die Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie sind fried und rastlos, weil alle Dinge dieser Welt das Loch, welches Gott in der Seele eines Menschen gelassen hat, nicht ausfüllen können. Denn dies auszufüllen hat er sich auch selbst vorbehalten. Wenn du einmal das biblische Buch dem Prediger liest und über Kapitel 3, Vers 11 kommst, dann denke bitte genau an diesen Fakt, weil da steht's beschrieben. Dieser einfache Satz, und die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Damit ist, mit diesem Satz ist alles gesagt. Der Zustand des Menschen, wie er mit Gott und ohne Gott dasteht. Ja, die Ewigkeit hat jeder Mensch ins Herz gelegt gekriegt. Wenn du den Herrn gefunden hast, ist nur der Unterschied, du hast den Sinn des Lebens, du hast das Ziel, du hast die Erfüllung gefunden. Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, den Herrn Jesus, dein Leben noch nicht ihm gegeben hast, wird dieses Loch und diese Leere wird bleiben. Aber die Sehnsucht nach was Ewigem, das ist da, das bleibt. Die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt, Prediger 3,11. Und das ist eine riesengroße Sehnsucht und das ist auch kein Pappenstiel, das ist mit einer der wichtigsten Sachen. Und nichts Materielles hier auf dieser Erde, da nichts Materielles hier ewig ist, ja, kann auch nichts Materielles, weder ein Auto, ein tolles Haus, eine Beziehung, was weiß ich, kann dir dieses Loch nicht ausfüllen. Das kann nur der eine. Doch wisst ihr, was noch viel wichtiger ist, was der Friede Gottes eigentlich ist, beantwortet uns der Epheserbrief. Und zwar im Kapitel 2, die Verse 13 und 14 vom Anfang. Epheser 2, die Verse 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Und dann durch das Blut Christi und dann Vers 14. Denn er ist unser Friede. Denn er ist unser Friede. Und natürlich nicht zu vergessen in dem Zusammenhang Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Allerwichtigste ist doch der Friede mit Gott. Weil das nicht nur entscheidend ist für dieses Leben, natürlich, dass ich wirklich ein erfülltes Leben habe und meine Seele Ruhe gefunden hat beim Herrn. Absolut, nicht zu unterschätzen, betone ich immer wieder. Aber besonders wichtig ist, dass wir Frieden auch haben für die Ewigkeit. Erinnert ihr euch, wie ich diese Predigt genannt habe? Ein Segenswort fürs ganze Leben. Und zwar nicht nur für dieses Leben, in dem Gott uns segnen und bewahren möchte, sondern er möchte uns vor allen Dingen seinen Frieden schenken in Gestalt seines Sohnes. Und die Hinweise finden wir in diesen Versen bereits im Alten Testament bei Mose. Liebe Geschwister, es ist unmöglich, in der Bibel das Wort Frieden zu lesen und dabei nicht an den Frieden zu denken, den Gott selbst mit uns geschlossen hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Ich durfte ja nach Breckerfeld gehen, Bibelschule 3 Jahre, und diese Bibelschule zeichnete sich auch besonders damit aus. So, dass im Alten Testament geguckt wurde, wo finden wir da Jesus? Wo finden wir da unseren Herrn? Hinweise auf ihn. Da wurde besonders Wert drauf gelegt. Und weil Jesus einfach das Zentrum ist und die Person ist, auf die alles ankommt. Ich denke, in dem schönsten Segen der Welt, der er zweifelsohne ist, haben wir nicht nur einmal unseren Herrn und der Retter wiedererkennen dürfen. Der große Evangelist Dwight Moody, der dieses Segenswort genauso sehr liebte, wie ich es tue, sagt da mal über den aaronitischen Segen Folgendes. Hier haben wir einen Segensspruch, der durch die ganze Welt ziehen kann und der alle Zeit geben kann, ohne arm zu werden. Jedes Herz kann ihn aussprechen, es ist die Sprache Gottes. Jeder Brief kann mit ihm schließen, jeder Tag kann mit ihm beginnen und jede Nacht kann durch ihn geheiligt werden. Hier haben wir Segen, Bewahrung, Leuchten, das Erheben des frohen himmlischen Morgenlichts über unser armes Leben. Der Herr selbst bringt uns diesen musikalischen Ausschnitt aus den ewigen Lobgesängen des Himmels. Amen.